Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Das könnte ja sein, dass wir heute Nachrichten haben, die Sie vielleicht ein bisschen leichter einschlafen lassen. Alfred Gusenbauer.
Ein Herzerl gegeben. Naja, im Advent kann man es machen. Ne?
Ja, ist sehr schön.
Ein so ausgebildeter Nahkämpfer sollte A2 Disco-Bugeln schnupfen. Das könnte man wissen.
I feel you.
Ja, man kann in die Menschen nicht reinschauen.
More things ahead.
Ola,
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und ein herzliches Servus bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, mit einem genesenen Thomas Maurer, der dir jetzt nach dem richtig soliden, aus dem Bauchmuskel kommenden Huster sagen, oder?
Ja, das ist ein kleines Souvenir von Covid, ein gewisser Räusperreiz, mit dem ich vielleicht die zuhörenden Personen im Lauf dieses Podcasts noch das eine oder andere Mal beglücken werde.
Ja, immerhin hast du sie aufgeweckt. Es könnte sein, dass wir heute Nachrichten haben, die ein bisschen schwerfälliger sind, die sie vielleicht ein bisschen leichter einschlafen lassen. Aber wir werden uns bemühen, unseren Mix aus Satire und Nachrichten halten zu können. Und zu Satire und Nachrichten, finde ich, sollten wir jetzt auch mal Transparenz noch dazu packen. Wir haben ja in der letzten Woche schon unser beider Chats offengelegt. Jetzt sehe ich mich irgendwie genötigt, auch noch meinen Chatverlauf offenzulegen, nämlich den mit Laura Sachs-Lehner.
Ist es bereits ein Chatverlauf? Ich glaube, es ist eher so wie bei der ersten Zellteilung. Also es ist, glaube ich, der Ansatz eines Chatverlaufs erst.
Ja, ist wahrscheinlich besser umschrieben als tatsächlich Chatverlauf. Es ist ein bisschen kurz gebunden gewesen. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, falls Sie eine Buchempfehlung haben und so Sie diesen Podcast nicht mehr für Weihnachten hören, Bücher von Johannes Sachs-Lehner sind wirklich eine Empfehlung. Nicht unbedingt die leichteste Kost, weil er alle Nazi-Schlechter relativ detailliert darstellt. Aber inhaltlich sehr gut. Und sie hat mir drauf geschrieben, ja, ich mag die Bücher von meinem Papa auch. Und ich habe dann wieder den Hartwig Leger in mir gefühlt und habe mir gedacht, was soll ich machen? Ihr einen Daumen geben.
Ey.
Ich habe ihm dann ein Herz gegeben, weil es war auf Instagram. Ja.
Eine was hast du gegeben?
Ein Herz. Man kann auf Instagram ein Herz geben. Also da hat man nicht so viel Auswahlmöglichkeit. Es gibt einfach nur Herzen.
Okay, Laura Sachs-Lehner ein Herzl gegeben. Naja, im Advent kann man es machen.
Ja, großes Herz hat in dieser Woche auch Heinz-Christian Strache für all jene Menschen bewiesen.
Ein Kämpferherz, ein Tigerherz.
Ein richtiges Kämpferherz hat er bewiesen. Er hat nämlich einfach mal Party gemacht, so wie unser Anna vor vielen, vielen Jahren, vielleicht mal in Anfang der 20er später, ich glaube, nimmer. Du vielleicht noch? Nein.
Ja. Also, ja, nicht mit dem Herrn Strache und wahrscheinlich habe ich andere Lokale aufgesucht.
Ja, ich glaube nicht, dass du in vergangenen Wochen, Monaten oder Jahren in ein Wiener Innenstadtlokal eingenickt bist, so wie ihm es passiert ist.
Bei der Musik. Also, ja. Man hatte auf dem Video dann doch auch, es war so.
Autodrom-Techno habe ich von dir gelernt, ist das.
Ja, genau. Ich habe es allerdings tatsächlich einmal, da war ich aber sehr müde, geschafft, beim Zahnarzt während der Zahnhygiene einzuschlafen. Also da hat es mir so ein Aloe Vera-Fetzel über die Augen gelegt und ich war müde. Und während in meinem Mund gefuhrwerkt wurde, bin ich weggedriftet. Also insofern kann ich mich über den Umweg der Zahntechnik in den HC Strache vielleicht ein bisschen einleben.
Ja gut, und damit ist ja auch die Frage beantwortet, die Heinz Christian Strache auf seiner Erklärung mal irgendwie folgen hat lassen. Wem passiert das nicht ab und zu?
Wobei ich muss schon sagen, also das, was man da sieht, es ist natürlich dunkel und es ist unscharf. Also offenbar war der Hergang so, dass man den Herrn Strache, der da einen Schlunzi gemacht hat im Sitzen, dann irgendwie seitens des Lokals einmal liebevoll an der Schulter gebeutelt hat, um ihm mitzuteilen, dass so geht's nicht, schlafen kannst du haben oder was ähnliches. Und er hat dann doch irgendwie, es wirkt so, als hätte er dann Handgreiflichkeiten eröffnet. Und sie haben ihn aber dann recht schnell irgendwie gezähmt und an die frische Luft geführt. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil man, wofür waren dann diese ganzen Neonazi-Nahkampflager eigentlich gut, wenn es dann, also man möchte meinen, ein so ausgebildeter Nahkämpfer sollte ein, zwei Disco-Bugeln schnupfen, aber nein, aber vielleicht hat er doch einfach auch das Alter seinen Tribut gefordert.
Ja, und immerhin hat sich jetzt auch noch einer seiner anderen legendären Tweets der letzten Wochen aufgeklärt. Er hat uns ja auf X erklärt, es wird eine mystische Zeit bricht an.
Ja.
Ja, jetzt wissen wir, also vielleicht wird das schon die ganze Mystik.
Vielleicht war es das, das ist mir ein Rätsel, wie mir das passiert hat. Und ich zeige mir einen Moment, wo ich noch munter, im nächsten Moment offenbar nicht mehr, aber dann weiß ich nur noch, dass ich ein Kropf an der Schulter angepackt habe. Also, ja.
Hartwig Löger hatten wir ja schon mal in dieser Episode kurz. Ein Mensch, den ich ab und zu emotional nachvollziehen kann. In dieser Woche konnte ich ihn ein zweites Mal emotional nachvollziehen. Er ist nämlich beim Kurzprozess als Zeuge gewesen, hat dort ausgesagt und unter anderem hat er gesagt, ÖVP-Mitglied würde nicht mehr werden. Und auch da habe ich mir gedacht, Hartwig Löger, I feel you. Ich würde es auch nicht werden, vermutlich aus anderen Gründen und auch mit völlig anderer Vorgeschichte als er. Aber da habe ich mir gedacht, ja, ist mal eine klare Distanzierung, wie man sie von ehemaligen Kabinettskollegen von Sebastian Kurz eigentlich überhaupt nicht gehört hat bisweilen.
Selten, wobei, ich war mir nicht ganz sicher, er konnte sich aber schon erinnern, ob er ÖVP-Mitglied war.
Ja, das...
Es ist ja vieles im Erinnerungsdilemma, ein sehr schönes Wort, das, glaube ich, uns noch eine Zeit lang begleiten wird. Das zum Beispiel kann ich gut nachfüllen, weil ich ein Leben voller Erinnerungsdilemmata habe. Also im Supermarkt, wieso bin ich jetzt eigentlich da? Ich wollte was kaufen, warte mal. Dann rekonstruiere ich, was ich ausgemacht habe, was ich vielleicht kochen will, was es sein könnte, was zu Hause fehlt. Also insofern kann ich mir schon vorstellen, dass auch der Hartwig Löger von Erinnerungsdilemmata heimgesucht wird. Allerdings, wenn du ein einziges Mal in deinem Leben bei einer Regierungsbildung dabei bist, das sind doch so Sachen, das merkt man sich, glaube ich. Also mehr noch wie, weiß nicht, Erstkommunion und Firmung, das kann einem durcheinander geraten mit Fotos, die man gesehen hat, wo andere Leute gefirmt oder der Erstkommunion zugeführt wurden, weil das ist in sich relativ gleichförmig. Aber ich glaube, an einer Regierungsbildung beteiligt sein, das passiert einem ja nicht dauernd, außer du bist italienischer Premierminister.
Ich habe das jetzt interessant gefunden, du im Supermarktlokal, das heißt, du bist jemand, der ohne Einkaufszettel einkaufen geht.
Wenn ich mir einen schreibe, ist nicht gesichert, dass ich einen Miet habe.
Und schon wieder kann Hartwig Löger jetzt mal Thomas Maurer nachvollziehen, denn er hat sich eben auch an diesen ominösen Seitleiter nicht erinnern können, quasi den Einkaufszettel.
Dass der auf seinem Handy auftaucht ist.
Ja.
Fassungslos machend. Ja, wie gesagt, ich auch das kann ich nachvollziehen. Ich habe irgendwann einmal beim nach wie vor nicht zufriedenstellend erledigten Aufräumen meines Weinkellers eine recht teure Flasche Wein gefunden, wo ich mir erinnern konnte, dass ich mir gedacht habe, naja, einmal leisten wir das. Und dann habe ich beim weiteren Aufräumen festgestellt, dass ich mir das offenbar bei der exakt gleichen teuren Flasche Wein nur zweimal gedacht habe. Und da war offenbar jedes Mal mit reinem Herzen mir gedacht habe, na, einmal leisten wir das. Also das sind, ich glaube, diese Hartwig-Lödecker-Anteile trägt jeder Mensch in sich. Andere vielleicht nicht. Und also es ist zumindest so, also ich hätte nichts davon, wenn ich im Supermarkt stehe und nur behaupte, ich kann mich nicht erinnern. Also die Motivlage ist vielleicht eine andere.
Ja, über die Motivlage in diesem Prozess werden wir dann in zwei Wochen in unserem Podcast noch sprechen, denn zur ersten Episode im neuen Jahr haben wir uns Christina Drah eingeladen, das ist Innenpolitik-Expertin und wird Ihnen dann auch noch ein bisschen auf den Kurzprozess mit Ihnen gemeinsam und mit uns natürlich auch gemeinsam vorausblicken, die ja dann nach den Gerichtsweihnachtsferien weitergeht. Also da ist ja doch noch einiges an more things ahead, sagen wir mal so.
Und ich glaube, vieles kann man nicht voraussagen, aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass Hartwig Löger nicht nur kein ÖVP-Mitglied mehr werden wird, sondern sicher auch nicht nur mehr Finanzminister.
Ach, auch das noch. Und noch ein Nachsatz, weil wir vorhin über Chats oder Chatverläufe gesprochen haben. In dieser Woche kam auch ein VfGH-Erkenntnis, das eigentlich lang erwartet gewesen war, weil es ja einen, ich würde jetzt mal sagen, rechtlichen Missstand zu gerade richten probiert, der seit doch schon über 10 Jahren besteht. Seinerzeit, vor über 20 Jahren, als die SPBO in der heutigen Form kodifiziert worden ist, ist ja ein Handy noch tatsächlich ein Gerät gewesen, mit dem man telefonieren hat können.
Ja, ausschließlich ein besseres Walkie-Talkie.
Ja. Genau, ja. Mittlerweile hat natürlich ein Handy in seiner ganzen Machart und Ausnutzungsart, wo man es vollständig ausnutzt, eine völlig andere Funktion, völlig andere Dimension ja auch. Deswegen soll die Beschlagnahme und das Auslesen von Handys ab 1. Jänner 2025, spätestens eben ab diesem Zeitpunkt, neu geregelt werden. Die Regierung muss, beziehungsweise das Parlament, muss bis dahin eine neue Methodik finden, das Ganze zu kodifizieren, dass es da eben auch einen entsprechenden Grundrechtsschutz gibt. Sicherstellung, ja eh, das ist so wie seinerzeit eine Tatwaffe, ein Messer, das wird man weiterhin sicherstellen können. Von mir aus auch, wie heißt das Zeug, Fingerabdrücke abnehmen. Ja. Wobei der Zweck dessen erschließt sich mir jetzt ehrlicherweise nicht ganz. Nur über die Auslesung, da wird eben nachher künftig noch auch mal ein Gericht entscheiden, wird das Ganze begleiten und da soll es dann eben auch noch Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen geben, beziehungsweise eben auch Geheimhaltungsinteressen dritter Betroffener.
Ja, freut dich das? Wobei das natürlich dann trotzdem, ich glaube, die erste Katastrophe für eventuell davon Betroffene wird weiterhin sein, dass dann das Handy weg ist. Ne? Und damit ja praktisches Hirn für viele Menschen, also ist es ganze Leben. Und wenn es beschlagnahmt ist, kannst du ja nicht, weil man muss sagen, auch viele Entscheidungsträger sind offenbar nicht ganz am letzten Stand der Technik gewesen, sonst wäre der Herr Schmidt nicht so überrascht davon gewesen, dass es ein Backup von seinen Chats gibt. Das könnte man wissen. Und ich glaube, das ist auch noch irgendwie so diese Generation und vielleicht zieht sich das bis zu den jungen Löwen um den Kurz herum durch, wo man dann doch in den Handyshop geht und sagt, können Sie mir die Daten gleich aufs andere umbeziehen? Und der sagt dann, ja, das kostet 30 Euro. Und dann überlegst du, willst du das doch selber machen oder schmeißt du diesem Arsch jetzt 30 Euro in den Rachen? Und meistens lässt man es dann machen. Das heißt, ein Verdächtiger, insbesondere vielleicht aus der politischen oberen Mittelschicht, steht ja dann locker da. Also wenn das Handy nur beschlagnahmt ist, aber noch nicht ausgelesen. Also erstens, dann das Erinnerungsdilemma, was könnte da drauf sein, falls es ausgelesen wird? Könnte da was drauf sein, was nicht drauf sein sollte? Quälend, da also noch länger diese Vorhölle, als wenn es gleich ausgelesen wird. Und vor allem, wie rufe ich meine Mama an, wenn sie Geburtstag hat? Das ist ja alles im Handy.
Ich erlaube mir da jetzt einen Sidekick zu der Episode mit dem VfGH-Erkenntnis. Es war ein Kärntner Manager, der das angeregt hat über seinen Rechtsanwalt, den Herrn Professor Sawyer. Und ich habe die ursprüngliche Nummer des Kärntner Managers natürlich gehabt in meinem Handy, habe ihn dann am Dienstag in der Früh anrufen wollen unter dieser Nummer und habe gemerkt, ah, die Nummer funktioniert nicht mehr.
Ja, schau. Das.
Ich bin nun seiner neuen Nummer hafthaft geworden. Er ist sehr froh, dass es diesen rechtlichen Missstand jetzt eben mittelfristig mal beseitigt wird. Er hat gesagt, sein Handy hat man immer ruhig auslesen können. Nebenbei erwähnt, er ist in allen strafrechtlichen Verfahren auch völlig freigegangen. Also bei ihm ist wirklich nichts bicken geblieben. Ja. Es war wieder mal, sagt er, Zitat, politisch motiviert, das ganze Verfahren gegen ihn. Aber umgekehrt sagt er auch, es ist jetzt einfach von ihm mal staatsbürgerlich motiviert, dass es da einen erhöhten Grundrechtsschutz gibt.
Grundsätzlich ist das schon richtig und es ist ja eben auch nicht so, wie es teilweise jetzt verkauft wurde, dass das jetzt nimmer mehr sein darf, weil diese angeblich privaten Chats ja niemandem was angehen, das kann man nicht oft genug sagen. Die waren nicht privat, die sind auf Diensthandys geführt worden und ganz zumindest den Verdacht nahelegen, dass es zum Schaden der Republik geschehen ist. Also damit, das wird man offenbar weiterhin einsehen können, wenn der Tatverdacht da ist und das ist auch gut so.
Genau.
Je suis européen.
Lieber Thomas, sprichst du eigentlich BKS?
BKS?
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch.
Nein.
Viel also mehr als Schibio
und ein oder zwei Schimpfwörter, aber damit hat es ja.
Deswegen kannst du wahrscheinlich mit dem Wort Controller Poruka nicht so unbedingt viel anfangen.
Das ist, glaube ich, das, wo wir den altösterreichischen Ausdruck Message Control dafür haben.
Du hast meine Brücke richtig schön weitergezogen. Vielen Dank dafür. Ja, tatsächlich, denn wenn man über Alexander Vucic, den alten, neuen und vielleicht noch relativ lang amtierenden Präsidenten Serbiens sprechen will, dann sollte man immer wieder dazu erwähnen, der gute Mann oder der Mann, streichen wir mal das Gute jetzt aus dem Text, war zuvor ja auch Propagandaminister unter Slobodan Milošević.
Ja, Und in diesem Zusammenhang auch wieder, das war fast die erste Assoziation, ist, da mag ich jetzt natürlich als gelernter Österreicher gefärbt sein, aber es sind doch die Bilder vom Herrn Nehammer, vom Herrn Orban und vom Herrn Vukic, wie sie die Hände zum Dreibund sich reichen, wo man sich fragt, wer berät wen? Speziell unseren Bundeskanzler. Wer berät unseren Bundeskanzler, um mit dem Staatschef, nämlich dem Orban, der die meisten Migranten, Flüchtlinge in unser Land geschleust hat und den, über dessen Land das läuft, ein sich als Bollwerk zu inszenieren. Egal, ich bin Gott sei Dank nicht zuständig für die Außenkommunikation der Österreichischen Volkspartei, aber dieses Bild, das ist sofort wieder bei mir aufgepoppt, weil es auch wirklich, es hat was von so einem Fantasy-Film gehabt, wo dann irgendwie drei so Landesfürsten sich über irgendeinem heiligen Schwertknauf die Hände reichen und gemeinsam irgendwie auf Aventüre zu gehen.
Umgekehrt muss man sagen, es ist, weil du meintest, gelernte Österreicher, es ist eine Fortentwicklung zu dem, wie in diesem Land vor 110 Jahren noch gesprochen wurde, mit Serbien muss Sterbien, also so gesehen.
Da ist es eine relative Verbesserung, das muss man jetzt einmal ganz offen sagen. Aber ja, dass der Herr Vukic, um den politikwissenschaftlichen Fachterminus zu verwenden, Kagurda ist, liegt, glaube ich, auf der Hand. Die Proteste gegen die Wahl und die Stimmenauszählung finden ja jetzt, wo wir sprechen, gerade noch statt. Ob das etwas bringen wird, ob die staatliche Wahlbehörde in Serbien eine unabhängige Behörde ist, die sich das in aller Ruhe nach rechtsstaatlichen Kriterien anschaut. Nachdem ich es nicht intensiv studiert habe, möchte ich es nicht vollkommen ausschließen, aber für sehr wahrscheinlich halte ich es nicht.
Ich glaube, es ist tatsächlich auszuschließen in der Gesellschaft, wie sie sich derzeit in Serbien darstellt, wie sie verfasst ist. Man sollte immer im Backlog haben. Es gab diese furchtbaren Massaker im Frühjahr, Amokläufe, in deren Folge eben auch die Regierung zerbrochen ist und wo es dann auch zu den Wahlen gekommen ist.
Proteste gab, was ja für uns an sich hoffnungsvoll stimmen würde, wäre dann nicht die Wahl doch wieder so ausgegangen, wenn sie denn so ausgegangen ist, wie sie verkündet wurde.
Ja, also da halte ich die serbische Gesellschaft ehrlicherweise schon tatsächlich ein bisschen am alten Ding festhaltend und auch mit diesem, das muss man immer jetzt aus der individuellen Sicht nochmal betrachten, sehr viele Menschen, die jetzt noch immer wahlberechtigt sind und dort vor Ort leben, haben seinerzeit das Bombardement der NATO erlebt. Die haben kein erhöhtes Interesse daran, sich dieser NATO-West-EU-Allianz anzuschließen oder auch nur irgendwie anzunähern, weil in deren Lesart, berechtigten Lesart, muss man dann aus der individuellen Ebene immer wieder dazu sagen, sind die halt bombardiert worden von denen.
Ja, also dass man Belgrad und die Zastava-Werke wegbombt, war vielleicht nicht die Schamoffensive, die europäische, die man jetzt bauen kann, das muss man so sagen. Also nachdem in diesem ganzen damals noch Jugoslawien-Konflikt genannten Konflikt fast alle Seiten fast alles falsch gemacht haben, ist es auch kein Wunder, dass man eben bei jedem Schritt über irgendetwas aus dieser Zeit stolpert und wahrscheinlich noch ein paar Jahrzehnte stolpern wird. Wobei ich finde die Theorie ganz interessant, dass es wirklich eigentlich, dass der Jugoslawienkrieg zum quasi letztmöglichen Zeitpunkt stattgefunden hat, weil da gerade noch eine Generation am Ruder war, dieser Nationalismus wirklich so wichtig war. Und der danach ist jetzt nur mehr so wichtig, weil dieser Krieg da war und es in jeder Familie Tote und Betroffene gegeben hat. Ansonsten hätte sich dieser Blödsinn wahrscheinlich einfach einmal aufgehört. Aber da haben so die Herren Tutschmann und Milosevic, die sind sich da nicht viel schuldig geblieben.
Ausführliches Interview, das wir mit unserem Belgrad-Korrespondenten Thomas Rosa zur Gewalt im Land geführt haben, das hänge ich in die Shownotes rein. Und wir ziehen noch eine Schleife zur Serbien, weil die mir nämlich inhaltlich sehr wichtig ist.
Ja.
Es hat nämlich natürlich auch internationale Reaktionen gegeben zu dieser Wahl und man kann jetzt in viele Länder schauen. Ich würde mal sagen, das Interessanteste ist natürlich, was sagt Russland, was sagt der Kreml? Und da habe ich eine Stellungnahme von Dmitri Peskov gefunden, Kreml-Sprecher, hinlänglich bekannt mittlerweile, glaube ich, seit dem Krieg in der Ukraine. Und er hat gesagt, Moskau hofft, dass der Weg der Stärkung der Freundschaft und unserer Zusammenarbeit fortgesetzt wird. Das heißt, man baut einfach nach wie vor darauf, aha, da haben wir auch ein finanzielles Einfallstor in Europa, da können wir Sanktionen umgehen, da haben wir einen von uns und unserem Gas völlig abhängigen Staat und haben noch immer, sorry Viktor Orban, aber einen noch besser Verbündeten als dich.
Ja, ja, weil da kommt natürlich auch noch dieser alte Mythos des Panslawismus, dass alle Slawenbrüder sind, was ungefähr so gut funktioniert hat wie die muslimische Umma bisher. Und auf das kann man also zumindest als ideologisches Einfallstor setzen. Und vielleicht wird es eh auch ein bisschen ein Testgelände, weil gleichzeitig Serbien wirtschaftlich auch gerade ganz stark von China kolonisiert wird. Also alles jetzt vielleicht nicht die nachhaltigsten und für die Zukunft des Landes großartigsten Projekte, aber sie spülen Geld ins Land und davon wird, glaube ich, einiges in regierungsnahen Kreisen hängen bleiben. Und eigentlich kann da jetzt sozusagen diese neue, ein bisschen russisch-chinesische Achse, die ja vermutlich international darauf herauslaufen wird, dass Russland sowas wie das Haustier der Chinesen wird am europäischen Kontinent. Aber das kann man sich jetzt ein bisschen anschauen, wie man sich die Aufteilung eines kontrollierten Gebiets zwischen einer echten und einer vermeintlichen Supermacht so vorstellen darf.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Geld einspielen ist eine fantastische Überleitung, um über Alfred Gusenbauer zu sprechen, finde ich, oder?
Ja, Olawe.
Genau, denn der ehemalige Bundeskanzler und SPÖ-Chef ist aus dem Aufsichtsrat der Strabag ausgeschieden. Er war dort seit einigen Jahren Aufsichtsratsvorsitzender. Die Begründung, die uns Dr. Alfred Gusenbauer schriftlich mitgegeben hat, er will einen Reputationsschatten vermeiden. Er hat nicht Schaden, sondern Schatten wirklich geschrieben.
So wie ein Bartschatten. Weit davon entfernt, ein Bart zu sein, aber doch.
Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Alfred Gusenbauer ist ja ein vielbeschäftigter Mann, ist nicht nur Bauarbeiter bei der Strabag, sondern auch noch Hausmeister bei Signa und war dort auch Aufsichtsratschef in wesentlichen Gremien und meint eben, dieses Signa-Mandat könne jetzt gewisserweise vielleicht diesen Reputationsschatten auf die Strabag werfen. Das ist die offizielle Lesart. Wahrscheinlich wird der Hans-Peter Haselsteiner einfach seinem jahrelangen Freund Alfred Gusenbauer die Waldli-Viertler-Schuhe vor die Tür gestellt haben und
irgendwie
gesagt,
ja, Gusi, meine Wosne Romane aussaufen ist eins, aber irgendwann ist nicht mehr lustig. Aber ich möchte dazu eine kleine Anekdote einstreuen, wie ich das selbst erlebt habe. Wir erzählen das eben jetzt gerade im Staatskünstlerprogramm auch. Dir wird bekannt sein, dass eine sehr renommierte südösterreichische Tageszeitung eine Weinkost am Bogusch ausrichtet, einmal im Jahr, wo auch prominente Menschen aus Wirtschaft und Kultur und Politik immer wieder anwesend sind. Und aus irgendeinem Grund war ich da einmal eingeladen und habe, das war vorletztes Jahr, glaube ich, jedenfalls, also der Abend dauert länger, alle essen für, es wird nicht wenig getrunken, auch außerhalb der offiziellen Weinkost. Und dann haben sich der damalige Bundeskanzler Kurz und der ehemalige Bundeskanzler Gusenbauer, so wirklich wie die zwei schlimmen Buben in der letzten Reihe, haben sich die ein bisschen absentiert und haben sich einen etwas abgelegenen Tisch gesucht und haben sehr lang, sehr eindringlich miteinander geredet und gedacht, da haben sie jetzt zwei gefunden, interessant. Und dann habe ich bemerkt, na schau, die Weingläser sind leer, was ja beim Altbundeskanzler Gusenbauer akute Lebensgefahr bedeuten kann. Deswegen habe ich von einem vorbeigetragenen Tablett zwei Glaseln runter. Und weil ich auch schon ein bisschen guter Laune war, habe ich gesagt, so, die zwei größten Zyniker, was wir dabei am Ballhausplatz gehabt haben, trinkt was, Prost. Der Gusi hat gesagt, und der Kurz hat gewirkt, als würde er ganz dringend an Maskenbildner oder irgendwas Vertrautes um sich haben. Und dann haben die noch ein bisschen weitergeredet und ich habe dann irgendwo ein bisschen anders, sind wir aufs Projekt Kurz gekommen, und habe gesagt, der hat, glaube ich, schon, also der politische Kern, die Vision, die der Kurz, glaube ich, von Anfang an hatte, war, dass jetzt ein paar Jahre diese Bundeskanzlerhocken da macht, sein Notizbuch mit Kontakten füllt und ich glaube, das wahre Kern seiner politischen Zielsetzung ist, dass er danach im ersten Jahr mehr Umsatz macht als der Gusenbauer. Das ist die politische Vision. Und als ich das gerade gesagt habe, höre ich hinter mir die Stimme vom Gusenbauer, das wird ihm nicht gelingen. Und wenn man sich anschaut, dass der Gusi jetzt doch über 3 Mille kassiert hat und zwar auch noch gewusst hat, an welche Firmen man die Rechnung stellt, die nicht gleich in Konkurs gehen. Und der Herr Kurz von seinen lächerlichen 1,5 nicht einmal die Hälfte gekriegt hat, dann muss man sagen, ein klarer Sieg der Sozialdemokratie.
Oh my goodness.
Von zwei Herren, die sich offenbar gefunden haben, zu anderen Herren oder auch Frauen, die sie vielleicht auch finden können. Eine gute Nachricht hat in dieser Woche knapp vor Weihnachten uns noch aus dem Vatikan ereilt. Manche Leute werden es vielleicht auch als Kulturverfall sehen oder ja, Niedergang vor allem der Wokeness, die derzeit irgendwie durch den Raum schwirrt. Jedenfalls, der Vatikan erlaubt die Segnung von homosexuellen Paaren. Ich freue mich für alle jene Menschen, die das tatsächlich betrifft, dass sie noch so erzkatholisch sind, dass sie eine Segnung brauchen und gleichzeitig ihren homosexuellen Lebensstil ausleben können. Ich weiß nur nicht, wie groß da wirklich die Schnittmenge ist.
Ja, man kann in die Menschen nicht reinschauen. Vielleicht ist es einfach, ich finde es ein bisschen ein Appendix zum alten Witz, sollen Priester heiraten dürfen? Warum nicht, wenn sie sich mögen?
Ja, ist sehr schön. Ich sage jetzt die Geschichte nicht, weil sie noch nicht fertig recherchiert hat, aber die könnte noch irgendwann mal schräg werden. Ich zitiere da lieber einen evangelischen Theologen, mit dem ich unlängst mal zu tun hatte, und der hat auf einem Podium gesagt: Ach Maria, wärst du hart geblieben, uns wäre so manches Leid erspart geblieben. Ich finde, das ist ein schöner Satz für
die Weihnacht. Die Evangelischen glauben nicht an die unbefleckte Empfängnis.
Ja, er hat es aber vor einer ökumenischen Runde gesagt.
Ach so, aber zu Hause hat er dann ein bisschen einen Shitstorm gekriegt wahrscheinlich. Das irgendwie ganz, also theologisch sauber argumentiert war das aus seiner Warte nicht.
Ja, das sind unsere erbaulichen Gedanken zur Weihnachtszeit und zum Fest der Geburt Christi.
Yep.
Ja. Falls Sie auch ein gutes Geschäftsmodell haben, schreiben Sie es uns in die Shownotes rein. Falls es nur darin besteht, ein ordentliches Adressbuch zu haben, melden Sie sich ruhig als Journalist bei der Kleinen Zeitung an. Ich stelle Ihnen einen Job-Link rein, beziehungsweise einen Link in die Shownotes. Wir haben tatsächlich noch einige sehr interessante Jobs. Also falls Sie sich, naja, ist ja immer so ein interessanter Punkt, wo man sich verwechseln könnte, wo man Neues angehen könnte.
Und wenn man sich ganz lange wirklich bewährt hat bei der Kleinen Zeitung, darf man irgendwann ein bisschen zu wem kosten.
Ja, stimmt. Da treffen Sie dann auch Thomas Maurer und nicht. Falls Sie es nicht dort haben wollen, nächste Woche sind wir wieder im Podcast für Sie da. Ich sage ganz vorhin nichts mehr.
Und ich gebe einmal weiter. Also ich lege auf.
Tschüss und schleich.